Meine Damen und Herren, wenn man einen Autor wie ihn vorstellen darf, sollte man sich bescheiden halten. Ich werde nicht viel sagen. Eines, ich habe vor einiger Zeit Dizzy Boyle getroffen und hatte ein Buch dabei, das ich in St. Louis gekauft habe. Und Dizzy Boyle sagte zu mir, was ich denn in St. Louis getan hätte. Und ich habe gesagt, ich habe ihn besucht, worauf er gesagt hat, er ist unser wichtigster amerikanischer Autor zurzeit. Und noch ein Satz aus der Los Angeles Times. The most beautiful, most complex, most disturbing novel to be published in my lifetime. Von Michael Silberblatt. Deutsche Stimme. Kennen viele von Ihnen aus vielen Filmen. Thomas Sabacher.
When I began writing this book with its extremely obnoxious narrator, I believed he needed the most help he could find. And you remember how in the old days the muse was always entreated by Virgil or whoever who needs asked for help. I had my character asking for help. It took 70 pages. He needed a lot of it. But this is just a page of his invocation to the muse. O brood, O muse, upon my mighty subject, like a holy hen upon the nest of night. O ponder the fascism of the heart. Sing of disappointments more repeated than the batter of the sea, of lives embittered by resentments so ubiquitous the ocean's salt seems thinly shaken, of letdowns local as the sofa where I cop my freshman's feel, of failures as frequent as first love, first night's last stand. Do not warble of arms or adventurous deeds, of shepherds playing on their private fiefs, or of civil war or monarchies at swords. Consider, rather, the slightly squinkered clerk, the soul which has become as shabby and soiled in its seat as worn-out underwear, a life lit like a lonely room and run like a laddered stocking. Behold the sagging tit, the drudge gray mopped out kunk court wife, stale as yesterday's soapy water. Or study the shiftless kid, seedy before any bloom, thin and mean as a weed in a walk. Smell the grease that stands rancid in the pan, like a second skin, the pan aslant on some fuel-farting stove, the stove in its corner contributing what it can to the brutal conviviality of close quarters. Let depression, like time payments, weigh you down. Feel desperation and despair like dust thick in the rug and the ragged curtains, or carry puppy pee and plate scrapings wrapped in the colored pages of the Sunday paper out to the loose and blowing dog-eared heap in the alley. Spend your money on large cars, loud clothes, sofa-sized paintings, excursions to Hawaii, trinkets, knick-knacks, fast food, golf clubs, call girls, slimming salons, booze. Suffer shouting, heat rash, chilblains, beatings, betrayal, guilt, impotence, jail, jealousy, humiliation, VD, vermin, stink. Sweat through a St. Louis summer and sing of that. The next selection from the book is dealing with, this is a historian that's writing this, and here's a sort of example of his historicity. He's writing the preface to his own book on Nazi Germany. It's really located at Dubno death camp. We read, and therefore see before us a great mound of earth, which bulldozers have gouged from the ground. Only, of course, prisoners have dug the hole whose hollow it represents. In front of the mound, a mile of naked strangers. In groups of 20, like smokes, they are directed to the other side by a man with a truncheon and a whip. It will not help to ink in his face. Several men with barrows collect clothes. There are young women still with attractive breasts. There are family groups, many small children crying quietly, tears oozing from their eyes like sweat. In whispers, people comfort one another. Soon, they say, soon. No one wails and no one begs. Arms mingle with other arms like fallen limbs, lie like shawls across bony shoulders. A loose gray calm descends. It will be soon. Soon. A grandmother coos at the infant she cuddles, her gray hair hiding all but the feet. The baby giggles when it is chucked. A father speaks earnestly to his son and points at the heavens, where surely there is an explanation. It is doubtless their true destination. The color of the sky cannot be colored in. So the sun is lied to right up to the last. Father does not cup his boy's wet cheeks in his hands and say, "You shall die, my son, and never be remembered. The little salamander you were frightened of at first and grew to love and buried in the garden, the long walk to school, your legs learned what shape our daily life, our short love, gave you, the meaning of your noisy, harmless games. Every small sensation that went to make your eager and persistent gazing will be gone. Not simply the butterflies you fancied, or the bodies you yearned to see uncovered. Look, there they are. The inner thighs, the nipples, pubes, or what we might have finally gained from the toys you treasured, the dreams you peopled, but especially your scarcely budded eyes and that rich and gentle quality of consciousness which I hope one day would have been uniquely yours. Well, son, your possibilities, as unrealized as the erections of your penis, in a moment, soon, will be ground out like a burnt wet butt beneath the callous boot and disappear in the dirt. Only our numbers will be remembered, not that you or I died, but that there were so many of us, and that we were orderly, quiet, dignified, brave. On the other side of the mound, where two young women and the grandmother are going now, the dead have placed themselves in neat rows across an acre-square grave. The next victims clamber awkwardly to the top of the pile, where they'll be shot by a young man with a submachine gun and a cigarette. Some of the dead have not yet died. They tremble their heads and elevate their arms, and their pardons are begged as they're stepped on. However, the wounded worry only that the earth will cover their open eyes. They want to be shot again, but the bullets bring down only those above them, and for a few, the weight is eventually so great it crushes their chests. How nice and white death is, so serene. I close the book to answer the phone. Sometimes a foot slips on the blood-wet bodies, and a fat woman slides face forward down the stack when she is hit. As the next line climbs, there are quiet words to the wounded and an occasional caress. From the gunman's end, of course, the mound looks like a field full of false hair. Millions die eventually, in all ways, millions. What songs, what paintings, poems, arts of playing were also buried with them, and in what number? Who knows what inventions, notions, new discoveries were interred, burned, drowned? What pleasures for us all bled to death on the ice of a Finnish lake? What fine loaves, both baked and eaten, acres of cake? What rich emotions we might later share? How many hours of love were lost, like sand down a glass, through even the tiniest shrapnel puncture? Of course, one must count the loss of a lot of mean and silly carking, too. Thousands of thieves, murderers, Shylocks, con men, homos, wastrels, peevish clerks, shysters, drunkards, hopheads, Don Juans, pipsqueaks, debtors, premature ejaculators, epileptics, fibbers, frigid females, faddists, nags, nail biters and bedwetters, frumps, fanatics, friggers, bullies, cripples, fancy ladies got their just deserts and were hacked apart or poisoned, driven mad or raped, and even sabered, or simply stood in a field and starved like wheat without water. And we shall never know how many callow effusions we were spared by a cutthroat, how many slanderous tongues were severed, what sentimental love songs were choked off as though in mid-note by the rope. The number of statues of Jesus, Mary, or the Pope whose making was prevented by so opportune blindness, or the breaking of the right bones. What canvases depicting mill wheels in moonlight, cattle at dawn, children and dogs, lay unexecuted on their easels because of the gas. Talent thrown out as if it were the random pissing of paint into a bedpan. So that overall, and on sober balance, there could have been a decided gain. Yet there is always the troublesome, the cowardly midnight thought that a Milton might have been rendered mute and inglorious by an errant bullet through the womb, that some infant who, as a precocious young man, might conceive a Sistine ceiling for the world and humbled us all with his genius as he made us proud of our common humanity. Well, there's always the fear that this not yet youth has been halved like a peach, that Vermeer, Calderon, or Baudelaire, Frege, or Fortier could conceivably, oh yes, just might possibly have been gently carried to his death between a pair of gray-haired arms which otherwise were no longer even strong enough to disturb a clear soup.
O singe, o Muse, verwandt mit dem Geist und allen damit zusammenhängenden Handlungen, obwohl du in Wahrheit auch Maulkörbe verpasst, dich mokierst, spaßest und neckst, dafür sorgst, dass wir glotzen und trödeln, jedes anständige Zeitgefühl verlieren, vom normalen Nagen und Kauen des Alltags abirren, von der ehrlichen Plackerei, dem friedlichen Schlaf, dem gewohnten, gesunden Scheißen und notwendigen Vögeln des gewöhnlichen Lebens, dass wir hinübergleiten in das stille Reich von Elea, voll, rund, vernünftig, doch trotz allem komplett verrückt. O Brüte, o Muse, über meinem mächtigen Thema wie eine heilige Henne auf dem Nest der Nacht, jenem endlosen Luftkerker, der den reinen Untergang gefangen hielt, bis das Wort ihn befreite, indem es das erste Licht entzündete, und auf diesen Befehl hin ergab sich aus dem Nichts nichts. O Sinne über den Faschismus des Herzens, jenen herrlichen Ausdruck. Singe von Enttäuschungen, öfter wiederholt als der Wellenschlag des Meeres, vom Leben, vergällt durch Ärgernisse, die so allgegenwärtig sind, dass das Salz des Ozeans dagegen dünn verteilt scheint, von Dämpfern, ortsüblich wie das Sofa, auf dem ich als jüngeres Semester herumfummelte, von Fehlschlägen, so häufig wie erste Liebe, erste Nächte, letzte Gefechte. Trällere nicht von Waffen, abenteuerlichen Taten oder Schäfern, die auf ihren Privatflöten spielen, von Bürgerkrieg oder Monarchien, die sich feindlich gegenüberstehen. Fasse lieber den Angestellten mit den leichten Zwinkern ins Auge, die Seele, die im Zwickel so schäbig und schmutzig geworden ist wie abgetragene Unterwäsche, ein Leben beleuchtet wie ein einsames Zimmer und geführt wie ein Strumpf mit Laufmasche. Siehe die Hängetitte, die plackereigraue, ausgelaugte, mösenverkorkte Ehefrau, abgestanden wie das Spülwasser von gestern, oder studiere das antriebslose Kind, elend schon vor jeder Blüte, dünn und armselig wie Unkraut in einem Bürgersteig. Rieche das Fett, das ranzig in der Pfanne steht wie eine zweite Haut, die Pfanne schräg auf irgendeinem brennstofffurzenden Herd, der in seiner Ecke sein Möglichstes zur brutalen Geselligkeit großer Nähe beiträgt. Lass dich niederdrücken von der Depression wie von Ratenzahlungen. Spüre Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung wie dick in Teppich und ausgefransten Vorhängen sitzenden Staub. Oder trage Hündchenpisse und Speisereste, eingewickelt in die bunten Seiten der Sonntagszeitung, hinaus zu dem lockeren und zerwehten, angefressenen Haufen in der Gasse. Gib dein Geld aus für dicke Schlitten, grelle Klamotten, Sofa, große Gemälde, Reisen nach Hawaii, Schmuck, Nippes, Fast Food, Golfclubs, Callgirls, Schlankheitsclubs, Alkohol. Ertrage Geschrei, Hitzebläschen, Frostbeulen, Prügel, Betrug, Schuld, Impotenz, Knast, Eifersucht, Demütigung, Geschlechtskrankheit, Ungeziefer, Gestank. Schwitze dich durch einen Sommer in St. Louis und singe davon. Wir lesen und sehen daher vor uns einen großen Erdhaufen von Bulldozern aus dem Boden gebaggert. Nur dass natürlich Häftlinge das Loch gegraben haben, dessen Höhlung er darstellt, sowie die Aufeinanderhäufung dieser Seiten, merke ich, meine neue Besessenheit kennzeichnet. Vor dem Erdhaufen 1,5 Kilometer nackte Fremde. Wie Zigaretten zu 20er-Gruppen zusammengefasst, werden sie von einem Mann mit einem Knüppel und einer Peitsche auf die andere Seite gescheucht. Sein Gesicht auszumalen wird nicht helfen. Mehrere Männer mit Karren sammeln die Kleidung ein. Es sind junge Frauen zu sehen, die noch attraktive Brüste haben. Es gibt Familiengruppen, viele kleine Kinder, die leise weinen und denen Tränen aus den Augen sickern wie Schweiß. flüsternd trösten Leute einander. Gleich, sagen sie, gleich. Keiner jammert, keiner bettelt. Wie abgefallene Äste mischen sich Arme unter andere Arme, legen sich wie Schals über knochige Schultern. Eine lockere, graue Ruhe senkt sich herab. Es wird gleich soweit sein, gleich. Eine Großmutter singt dem Säugling etwas, den sie kitzelt. Ihre grauen Haare verbergen alles bis auf die Füße. Das Baby quietscht, wenn es gekitzelt wird. Ein Vater spricht ernst mit seinem Sohn und zeigt gen Himmel, wo es ganz bestimmt eine Erklärung gibt. Er ist zweifellos ihr wahres Ziel. Der Himmel lässt sich mit keiner Farbe ausmalen. Also wird der Sohn bis zuletzt belogen. Der Vater nimmt nicht die feuchten Wangen seines Sohnes in beide Hände und sagt, du wirst sterben, mein Sohn, und niemand wird sich deiner erinnern. Der kleine Salamander, vor dem du dich zuerst gefürchtet und den du dann liebgewonnen und im Garten begraben hast, der lange Weg zur Schule, den deine Beine zu bewältigen lernten, welche Form unser Alltagsleben, unsere kurze Liebe dir gab, die Bedeutung deiner lärmenden, harmlosen Spiele, jede kleine Empfindung, die deinen eifrigen, beharrlichen Blick ausmachte, das alles wird verschwunden sein. Nicht nur die Schmetterlinge, die dir so gefielen, oder die Körper, die du so gern entblößt gesehen hättest. Schau, da sind sie, die Innenseiten der Oberschenkel, die Nippel, die Schamhügel. Oder was uns allen letztlich zugute gekommen wäre von den Spielzeugen, die du geschätzt, den Träumen, die du bevölkert hast, besonders aber dein gerade erst geknospter Blick und jene Fülle und Sanftheit des Bewusstseins, von denen ich hoffte, sie würden eines Tages einzig dich auszeichnen, wie der subtilste Duft, die Haut, der Saft, das süße Fleisch einer schönen Frucht. Tja, mein Sohn, deine Möglichkeiten, so unverwirklicht wie die Erektionen deines Penis, sie werden in einem Augenblick gleich wie ein feuchter Zigarettenstummel von einem fühllosen Stiefel ausgetreten werden und in der Erde verschwinden. Nur an unsere Zahl wird man sich erinnern. Nicht, dass du oder ich gestorben sind, sondern dass wir so viele waren und dass es uns gab. Es gab uns doch, oder? Uns. Uns. Es gab uns. Es gab uns einmal. Es gab uns. Es gab. Ordentlich, ruhig, würdevoll, tapfer. Auf der anderen Seite des Erdhaufens, wohin zwei junge Frauen und die Großmutter jetzt gehen, haben sich die Toten in säuberlichen Reihen in einem 90 Quadratmeter großen Grab verteilt. Die nächsten Opfer klettern unbeholfen auf den Stapel, wo sie von einem jungen Mann mit einer Maschinenpistole und einer Zigarette erschossen werden. Einige der Toten sind noch nicht gestorben. Sie zittern mit dem Kopf oder heben den Arm und sie bitten um Pardon, während man auf sie tritt. Die Verwundeten jedoch befürchten nur, dass die Erde ihre offenen Augen bedeckt. Sie wollen, dass noch einmal auf sie geschossen wird. Die Kugeln aber fällen nur die über ihnen, und für einige ist das Gewicht irgendwann so groß, dass es ihnen den Brustkorb zerquetscht. Wie schön und weiß der Tod ist, so heiter. Ich klappe das Buch zu, um ans Telefon zu gehen. Es läutet. Manchmal gleitet ein Fuß auf den blutfeuchten Leibern aus, und eine dicke Frau rutscht mit dem Gesicht voran den Stapel hinunter, als sie getroffen wird. Während die nächste Reihe hinaufsteigt, richten sich leise Worte an die Verwundeten und eine gelegentliche Liebkosung. Vom Schützen aus sieht der Haufen natürlich wie ein Feld voll falscher Haare aus. Irgendwann sterben Millionen, auf jede erdenkliche Weise. Millionen! Welche Lieder, welche Gemälde, Gedichte, Schauspielkünste wurden mit ihnen begraben und in welcher Zahl? Wer weiß, welche Erfindungen, Vorstellungen, neuen Entdeckungen bestattet, verbrannt, ertränkt wurden, welche Freuden für uns alle auf dem Eis eines finnischen Sees verbluteten, welche schönen Brotlaibe, gebackene und gegessene, Quadratkilometer von Kuchen, welche reichen Empfindungen wir später hätten teilen können, wie viele Stunden voll Liebe wie durch ein Glas rieselnder Sand noch durch die kleinste Schrapnellwunde verloren gingen. Natürlich muss man auch den Verlust von vielen schäbigen und dummen Kümmernissen mit einrechnen. Tausende von Dieben, Mördern, Wucherern, Trickbetrügern, Homos, Pennern, Prassern, mürrischen Büroangestellten, Rechtsverdrehern, Säufern, Drogensüchtigen, Don Juans, Winzlingen, Schuldnern, vorzeitig Ejakulierenden, Epileptikern, Flunkerern, frigiden Frauen, Gecken, Nörglern, Nägelkauern und Bettnässern, Vogelscheuchen, Fanatikern, Betrügern, Tyrannen, Krüppeln, Liebhaberinnen bekamen genau das, was sie verdienten und wurden zerhackt oder vergiftet, in den Wahnsinn getrieben oder vergewaltigt und sogar niedergesäbelt oder einfach auf ein Feld gestellt, wo sie eingingen wie Weizen ohne Wasser. Und wir werden nie erfahren, wie viele unausgegorene Ergüsse uns dank eines Halsabschneiders erspart blieben, wie viele verleumderische Zungen abgetrennt wurden, welche sentimentalen Liebeslieder gleichsam mitten im Ton vom Strick abgewürgt wurden, die Anzahl der Statuen von Jesus, Maria oder dem Papst, deren Herstellung dank opportuner Blindheit oder dem Brechen der richtigen Knochen verhindert wurde, welche Gemälde von Mühlrädern im Mondlicht, Vieh in der Abenddämmerung, Kindern und Hunden des Gases wegen unausgeführt auf der Staffelei stehen blieben, vergeudetes Talent als piste man aufs Geratewohl Farbe in eine Bettpfanne, so dass sich insgesamt und bei nüchterner Abwägung durchaus auch ein deutlicher Gewinn ergeben haben könnte. Doch da ist immer der quälende, der feige Mitternachtsgedanke, dass eine verirrte Kugel durch einen Mutterleib einen Milton stumm und ruhmlos gemacht haben könnte, dass ein Säugling, der als frühreifer junger Mann die Decke einer sixtinischen Kapelle ersinnen und uns alle mit seinem Genie demütigen und zugleich stolz auf unser gemeinsames Menschentum machen könnte. Nun, da ist stets die Angst, dass dieser noch nicht Jüngling wie ein Pfirsich halbiert worden ist, dass Vermeer, Calderon oder Baudelaire, Frege oder Fourier, Degas war mit Sicherheit Antisemit. Durchaus, Wagnerianer brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ja, ohne weiteres, Heidegger und seinesgleichen wird nichts passieren. Sanft, Céline hasst mit zu viel Stil, aber er hat das Herz im rechten Pfuhl. Von zwei grauhaarigen Armen, die ansonsten nicht einmal mehr stark genug waren, um eine klare Brühe umzurühren, in den Tod getragen worden sein könnten. Der Staub also. Er drang durch Ritzen, durch die nicht einmal eine Ameise hätte krabbeln können, schob sich unter Türen und verkeilte sie. Er erschien wie eine plötzliche Trübung auf polierten Tischplatten, verdüsterte Spiegel, verschmutzte die Betten und ließ die Wäsche vergrauen, setzte sich in Vorhänge und Gardinen, legte sich als dünne Schicht auf die Milch, versandete Mehl und Zucker und überzog sämtliche nicht abgedeckten Lebensmittel mit seiner speziellen Form von körnigem Verdruss. Andererseits sprang einen der Himmel an heißen, staublosen Tagen förmlich an mit Licht. Die Nägel in den Brettern zwinkerten einem zu, Eimer blitzten wie Leuchttürme und das Schaufensterglas der verschiedenen Läden schrie einem die Sonne entgegen und machte einem durch die Ohren den Kopf leer mit pfeifendem Sonnenschein. Er war eine Krankheit, dieser Staub, eine Plage, eine Heimsuchung, eine der vielen Strafen, die Gott den Menschen auferlegt hatte und von denen das Leben selbst in Grant oft wie die längste, erbarmungsloseste und schlimmste anmutete. Jahr für Jahr blies von April an der Sommer wie eine biblische Katastrophe. Die Stürme machten die Falten in Gesichtern dunkler und kerbten krude Graffiti von Verwirrung, Schmerz, Bitterkeit und Niederlage in sie ein. Krähe, oh Krähe, kaum dass ich dich sehe. Auf unbedeckten Köpfen sammelte sich der Staub so dick, dass Haare wie eine neue Feldfrucht ohne Korn anmuteten. Freunde klagten viel über gereizte Augen, Ohrenschmalz war schwarz und Atembeschwerden jeder Art häuften sich in beunruhigendem Maße. Vieh starb, Schafe starben, Hunde, Katzen, Pferde, Hühner starben. Ernten fielen aus, Gärten erstickten. Das Laub der Bäume wurde schwer, grau und starb dann wie das Gras mitten im Wachstum. Vögel überließen die Luft dem Staub und flatterten manchmal auf der Straße hilflos im Kreis herum. Aber wo war denn noch Luft, wenn alles Erde war? Schmetterlinge starben aus, Käfer dagegen gediehen. Es gab keine Blumen, kein Obst an Bäumen, keine Trauben an Reben. Hecken füllten sich mit Schmutz, Disteln wurden hoch geschätzt, ja regelrecht kultiviert. Seen verlandeten und verschwanden manchmal vollständig. Die Teiche taten es ausnahmslos und wo sie gelegen hatten, grinste der Boden spöttisch, als zeigte auch er im Tod eine menschliche Grimasse. In trockenen Flussbetten bleichten Steine, die wenigen Fische verschwanden für immer. Kadaver aller Art kehrten zum Staub zurück, genau wie man es uns immer gepredigt hatte. Und Menschen machten sich auf den Gleisen davon in die Stadt, wo nur weich und mählich Rauch und Ruß niedergingen. Ist es nicht merkwürdig, dass keiner der alten Philosophen außer Erde, Luft, Feuer und Wasser auch Staub zu den Elementen rechnete? Es wurde viel gebetet und gepredigt. Die Leute hielten eigens Versammlungen und besondere Andachten ab. Einige suchten dafür symbolträchtige Orte auf, flache, besonders öde Senken oder niedrige Erhebungen, von denen Staubfahnen wehten wie der Schnee vom Everest. Dort standen sie dann stundenlang in kleinen, verlorenen Grüppchen, einsam und verlassen, bald nahezu stumm, versuchten, auf sich aufmerksam zu machen und gaben die Gesichter absichtlich dem braunen Wind zugekehrt, der sie langsam umbrachte, Laute von sich, die misstönend waren, wie die der Krähen, deren Schnabel Aas und Staub verstopften. »Wir haben nicht das richtige Leben geführt«, sagte der methodistische Geistliche, »und ich pflichtete ihm bei.« Es ist schrecklich, wenn man niemanden hat, bei dem man sich beklagen kann. Die Sonne ging fleckig und mit einem purpurnen Ring auf. Der Himmel hatte nichts gesehen, hatte nicht zugehört, obwohl er doch alles überwölbte, ganz offensichtlich allgegenwärtig und ganz offensichtlich unendlich war. Und obschon landesweit erscheinende Zeitschriften beredte Bilder grau und weiß vor Mitleid gebracht hatten, nein, der ferne Boden hob sich trotzdem. Die Sonne zog Staub an wie Wasser. Mittlerweile zeigte sie ein unsauberes Gelb, ein wundes Orange. Ein Sturm folgte dem anderen, so dass es tonnenweise Mutterboden aus Iowa und Kansas hinausblies. In North Dakota fuhr die Erde, als besäße sie eine Seele, heulend zur Hölle an deren neuem Ort auf. Und die Hölle liegt im mittleren Westen, wenn es denn eine gibt. Außerhalb der Innenwelt seiner Bewohner, meine ich. Aber warum sollten sie nicht zuweilen abweisend und griesgrämig sein, argwöhnisch, knickerig, verschlossen, zugleich gewalttätig und lethargisch? Sie können auch freundlich sein, wenn nicht gerade der Himmel auf sie herabstürzt. Doch man sehe sich an, was über ihnen west, was sie ertragen müssen. Krähe, o Krähe, kreuz nicht meinen Weg, und mein Leben währt etwas länger. Krähe, o Krähe, kann kaum, dass ich dich seh, wird's ums Herze mir etwas bänger. Ich liebe dich so, wer würde das glauben? Nicht einmal der Tod kann dich mir rauben. Bin Aas nur, Krähe, meinen Leibesbau, Kopf, Brust und darunter, du kennst ihn genau. Greif zu, denn greif zu, auf dass es dir schmeckt, ich hab dir die Tafel überreich gedeckt. Zwar ist, was du eben mir hast entrissen, der Rest meines Herzens, den der Hass nicht zerbissen, doch ich nehm's dir nicht krumm, es sei dir gegönnt, was der Schnabel sich schnappt, wird vom Zahn nicht durchtrennt. Und vergiss keinesfalls, mein Mark zu schlürfen, meinen Mund und sein Lachen. Ach, welche Freude, was auch immer wir drüben erwarten dürfen. In gewisser Weise waren die Heuschrecken noch schlimmer, denn sie waren ihr eigener Wind und ein lebendiger Staub, ein geflügelter Staub, jedes Korn mit einem gefräßigen Mund. Abermals hatte Gott dem Lehm Leben eingehaucht, nur verteilte er es diesmal mit Hilfe des Himmels anders, nämlich über die ganze Erde. Der Staub heulte und fauchte oder bewegte sich mit hartem Zischen. Die Heuschrecken dagegen gaben ein trockenes Sirren und Rascheln von sich, ein Spielzeug zirpten, ein fast mechanisches Klicken, ein Stridulieren, das zum Schrei wurde. Es war dies eine neue Sprache, die manifest gewordene und wie die Menschheit vervielfachte Gier, eine Gier, der ein passender Leib zugewachsen war, mit langen, sprungkräftigen Hinterbeinen und Füßen, antriebsstarken Flügeln, unermüdlichen Kiefern und keinerlei Zimperlichkeit in puncto Essbarem. Sie würden auch einer Katze das Fell vom Leib fressen, sagten manche. Und so kamen sie in breiten, flachen, alles bedeckenden Wolken, in riesigen, flutenden Schwallen, Millionen und Abermillionen schluckender Mäuler. Nie sah ich einen Wirbelsturm so kahlschlag halten, wie sie das konnten. Binnen Minuten wurden ganze Felder hinweggerafft, wie von einem Feuer, einem ruchlosen Hunger. Wo sie sich niederließen, brodelte die Erde. Straßen regneten ihre Farbe, ein gelbliches Braun-Grün. Bürgersteige wimmelten. Die Füße konnten ihnen nicht ausweichen, und ganz gleich, wohin man ging, und man ging nach Möglichkeit nirgendwo hin. Man hörte und spürte auch ganz schwach das Knirschen weicher Panzer. Oft drängten sie sich übereinander hinweg, krabbelnd, so dicht, zuweilen sah man sie geradezu wie Teller gestapelt, dass sie wie ein einziges monströses Geschöpf mit freiliegenden Zellen anmuteten. Ein Modell, dazu gedacht, die dritte Klasse zu erfreuen, zu belehren, zu verblüffen und gründlich irrezuführen. Eine wissenschaftliche Darstellung der winzigen Arbeiter des Körpers, all jener verborgenen inneren Bienen, jede mit ihrer kleinen, aber wichtigen Aufgabe, die sie so zuverlässig ausführte. Das war eine Illusion, denn innerhalb der Masse war Bewegung eine Sache des Zufalls. Sie trugen kein Wasser füreinander, sie traten keine Macht ab und sie bildeten keinen wahren Leviathan. Riesig und proteisch, unvorstellbar hungrig, schlichten Prinzipien von Bedürfnis und Bewegung gehorchend, in etwa also, so durfte man annehmen, wie von Hobbes erträumt, war der Schwarm gleichwohl ein Monster des Chaos, führerlos. Zu seinem Verständnis hätte man auf Planmantis Zufallsstatistiken und Berechnungen zurückgreifen müssen. Es gab schlichtweg zu viele von ihnen, als dass dem Leben irgendeine individuelle Bedeutung hätte zukommen können. Jedem Einzelgeschöpf war es vollkommen gleichgültig und jedes war zutiefst geistlos. Sie kannten nur zwei Ziele, fressen und sich fortpflanzen. Und sie verließen sich darauf, dass ihre Vielzahl ihre Dummheit wettmachte. Man erzähle mir nicht, die bloße Addition von Gleichartigem könne keinen qualitativen Wandel herbeiführen. Das kann sie durchaus, und zwar mit erschreckender Mühelosigkeit. Sie kämen aus Kanada, sagten manche, von den Hängen der Rockies. Andere raunten etwas von Asien. Doch es handelte sich um die unverfälschte Urhorde. Gewiss konnte kein Genghis Khan sie entfesselt haben. Trotzdem sah ich mich immerzu gezwungen, sie als Spielart unserer selbst zu sehen, so wie auch der Staub eine Spielart war. Auf allen ihren diversen Ebenen bringt die Natur mittels massiver, blinder, automatischer Spasmen die gleichen serenen, universellen Formen hervor. Ich war damals gerade von meinem ersten Deutschlandaufenthalt zurückgekehrt und verstörte, ganz und gar von der Nazi-Ideologie durchdrungen, meine Freunde mit meinem Gerede. Und ich kann mich deutlich erinnern, dass ich beim Anblick der weidenden Heuschrecken dachte, von diesen grasfressenden Mäulern gibt es in Iowa mehr, als es Juden in Deutschland gibt. Eine Fuge. Mein Dad erlaubte mir keinen Hund. Einen Hund? Einen Hund brauchen wir nicht. Meine Mutter machte sich den Spitz des Nachbarn zum Kumpel, indem sie ihn mit dem Gin vergiftete, den sie auf die Essensreste träufelte. Füttere ihn woanders, sagte mein Dad. Einen Hund brauchen wir nicht. Mein Dad erlaubte mir keinen Hund. Der Spitz unseres Nachbarn, dieser Köter, der scheißt in die Blumenbeete. Hundekacke brauchen wir nicht. Füttere ihn wenigstens woanders, sagte mein Dad. Meine Mom machte ihrem Kumpel, dem Spitz des Nachbarn, diesem Köter, die Essensreste schmackhaft, indem sie Gin darauf träufelte. Du vergiftest Kumpel, sagte mein Dad. Aber egal, wir brauchen diesen Köter nicht. Meine Mom fand, mit etwas Gin als Würze schmeckte alles besser. So machte sich meine Mom den Spitz des Nachbarn zum Kumpel und brachte Dad auf die Palme, der mir keinen Hund erlaubte. Er sagte immer, wir brauchten keinen. Sie kackten auf den Teppich, machten mit ihren Pfoten die Hosenbeine von Gästen dreckig und kläfften Katzen an und jeden, der an die Tür kam. Einen Hund brauchen wir nicht. Wir brauchen keine zernagten Schuhe und Hundehaare auf dem Sofa, Flöhe im Teppich, schmutzige Näpfe in jeder Ecke der Küche, Hundegestank an unseren Kleidern. Aber meine Mom machte sich den Spitz des Nachbarn trotzdem zum Kumpel, indem sie ihn mit dem Gin vergiftete, den sie auf die Essensreste träufelte, als taufte sie Knochen. Füttere ihn wenigstens woanders, sagte mein Dad. Mein Dad erlaubte mir keinen Kumpel. Wer wird den Kumpel dann ausführen müssen, sagte er. Ich. Und es wird schneien oder es wird regnen. Und wer wird dann bei dem unbebauten Grundstück an der Ecke im kalten, feuchten Wind darauf warten, dass der verdammte Hund sein Geschäft macht? »Nicht du, Billy Boy. Mein Gott, bei dir kann man sich ja nicht mal darauf verlassen, dass du die Mülltonnen reinholst oder den Rasen mähst. Also keinen Hund. Einen Köter brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Hundekacke in den Blumenbeeten, zernagte Schuhe, Flöhe. Wir brauchen einen sauber geharkten Garten, wie ich schon heute Morgen gesagt habe. Keinen verdammten Hund. und auch für deine Mutter keinen Köter, auch wenn sie sich über mich hinwegsetzen will, indem sie ihn füttert, wenn ich nicht hinsehe, wenn ich bei der Arbeit bin, um ihr Gin-Geld zu verdienen, damit das kranke Vieh einen dicken Haufen auf die Blumensamen scheißen kann. Sie soll ihn wenigstens woanders füttern. Ständig hängt er hier rum. Ist er vielleicht eine Lichtschnur im Flur oder ein Tischtuch, das er ständig hier rumhängt? Nein. Zernagte Schuhe, Flöhe, Dreckpfoten und Gekläffe, Säufergeruch, einen Hund brauchen wir nicht. Angenommen, er beißt den Briefträger, wirst du dann verklagt? Nein. Ich bin derjenige, der an dem unbebauten Grundstück an der Ecke bei Regen, Schnee und kaltem, feuchtem Wind darauf wartet, dass der Hund sein verdammtes Geschäft erledigt, und ich werde verklagt, du nicht. Herrgott, man kann sich ja nicht mal darauf verlassen, dass du die Hecke schneidest. Du weißt schon, schnipp, schnapp. Also keinen Hund, sagte mein Dad. Obwohl wir trotzdem einen Hund hatten. Das heißt, meine Mutter machte den Kumpel des Nachbarn zu ihrem Köter. Aber mir erlaubte sie ihn auch nicht, weil er ihr einfach nachlief. Jaulmaul, Gin schlabbern und an seinem fettgetränkten Brot schnuppern wollte. Also hatten wir doch einen Hund im Haus, wenn auch nur auf Besuch. Und er legte seinen weißen Kopf in den Schoß meiner Mutter und winselte. Und dann warf mein Vater die Zeitung hin und sagte, Scheiße. Und ich ging aus dem Haus und versäumte es zu mähen oder den Garten zu harken, die Hecke zu schnippschnappen oder die Mülltonnen reinzuholen. Mein Dad erlaubte mir keinen Hund. Einen Hund? Einen Hund brauchen wir nicht, sagte er. Also weigerte ich mich zu abortieren.